Heute ist Montag, der 17.02. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über das Quadrell, so nennt man das, wenn vier KanzlerkandidatInnen aufeinandertreffen bei RTL gestern Abend. Dann reden wir über den Anschlag in Österreich und danach geht's weiter mit möglichen Abschiebeflügen nach Afghanistan. Und zuletzt noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt. Von Sally Lisa Stark.
Ja, wenn vier Kandidatinnen von CDU, SPD, Grüne und AfD aufeinandertreffen, dann nennt man das anscheinend Quadrell. Spannender Name, man muss aber sagen, meine persönliche Einschätzung, das, was da gestern Abend passiert ist, das war gar nicht so spannend. Letzten Sonntag, da haben wir schon Erfahrung darin gesammelt, wie Friedrich Merz und Olaf Scholz eventuell aufeinandertreffen und welche Themen es da gibt. Und da war natürlich aus meiner persönlichen Sicht heute das Gefühl, womit fängt diese Debatte auf RTL wohl an und wer führt sie? Günther Jauch und Pina Atalay haben durch das Quadrell geführt. Und das erste Thema, das sie aufgeschlagen haben, war Migration. Ich habe kurz überlegt, ob wir hier heute auch inhaltlich darauf eingehen, was bei diesem Quadrell passiert ist. Aber ich kann euch eigentlich sagen, dass nicht viel Neues dabei rumgekommen ist. Vieles davon wussten wir. Was aber sehr klar gesagt worden ist, ist von Friedrich Merz, dass er mit der AfD nicht zusammenarbeiten wird. Und er hat es in diesem Quadrell so deutlich gemacht wie lange nicht. Anscheinend haben ihm da ein paar Menschen gesagt, dass Leute draußen ihm das vielleicht nicht mehr ganz so abnehmen nach den ganzen Abstimmungen, die es gab. Und so hatte er gestern Abend dort eine sehr präsente Rolle und hat versucht, das Bollwerk gegen die AfD zu sein. Und weil wir eben nicht auf diese Inhalte eingehen, habe ich mir gedacht, dass es heute von mir eine kleine persönliche Einschätzung dazu gibt. Ihr könnt, falls ihr es geschaut habt, auf stern.de den Faktencheck dazu lesen, was dort alles gesagt worden ist. Und ich kann euch versichern, dass ihr den brauchen werdet, denn Alice Weidel hat nicht viel gesagt, was wirklich der Wahrheit entsprochen hat. Ja, man hätte auf jeden Fall an der Stelle merken können, als sich die Kandidaten dafür entscheiden müssten, ob sie lieber in der Position oder im Dschungelcamp sein wollen, dass wir uns bei RTL befunden haben. Und natürlich war Jauch auch als Wer wird Millionär-Moderator dabei und so wurde auch eine Frage à la Wer wird Millionär gestellt. Das war auf jeden Fall mal was Neues, auch wenn ich es da irgendwie nicht erwartet habe. Bei mir blieb die ganzen 2 Stunden einfach nur das Gefühl, dass ich am liebsten den Publikumsjoker gezogen hätte und mit diesem Joker das Mikrofon von Alice Weidel gerne stumm geschaltet hätte. Und mehr gibt's da von meiner Stelle hier auch nicht zu sagen zu diesem Quadrell. Und vielleicht nur eine kurze Anmerkung, wenn ihr euch mit dem Wahlprogramm wirklich beschäftigen wollt, was dort drin steht, was die Parteien wirklich meinen, dann könnt ihr in meine Wahlprogramm-Checks reinhören. Die sind auf jeden Fall ein bisschen sachlicher als das, was wir im Quadrell gesehen haben. Und so gehen wir in die richtigen News rein und starten in Österreich. In Wallach hat ein Mann am Samstagnachmittag mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Er soll dabei wahllos auf Passanten losgegangen sein. Die Polizei hat mitgeteilt, dass 5 Personen verletzt wurden. Ein 14-Jähriger wurde getötet. Bei dem Mann soll es sich um einen 23-jährigen Syrer handeln, der laut Innenministerium 2020 nach Österreich gekommen sein soll. Er besitzt seine Aufenthaltsberechtigung für Österreich und bis zum Zeitpunkt der Tat soll er zuvor polizeilich nicht aufgefallen sein. Ein 42-jähriger Essenszusteller, der auch aus Syrien kommt, konnte verhindern, dass der Täter noch weitere Menschen angreift. Polizeisprecher Rainer Dionisio hat berichtet, dass der Essenszusteller den Täter dafür mit seinem Auto angefahren habe und dadurch war es dann auch der österreichischen Polizei möglich, den Täter direkt festzunehmen. Im Durcheinander der Situation sind Augenzeugen erst davon ausgegangen, dass der Essenslieferant der Täter sei und haben auf sein Auto eingeschlagen. Dazu hat der Mann über sich und seine syrischen Landsleute in Österreich gesagt, Zitat, natürlich habe ich jetzt Sorge, dass die Menschen Schlechtes über uns denken, aber wir sind nicht so. Und was über die Tat noch bekannt ist, da hören wir jetzt einmal dem Innenminister Gerhard Kahner zu.
Es handelt sich hier um einen islamistischen Anschlag mit IS-Bezug. Das ist der Stand der bisherigen Ermittlungen. Ein islamistischer Anschlag mit IS-Bezug eines Attentäters, der innerhalb kürzester Zeit sich offensichtlich, so der Stand der Ermittlungen, über das Internet, online radikalisiert hat.
Ja, weiter hat er erklärt, dass nun Entschlossenheit gefragt sei. Laut ihm müssten jetzt Einsperren und Abschieben als nötige Konsequenz folgen. Dabei hat er sich auch auf anlasslose Massenüberprüfung ausgesprochen, insbesondere bei der speziellen Zielgruppe der Asylberechtigten mit syrischem und afghanischem Hintergrund. Der Terrorismusexperte Peter Neumann hat den Anschlag als Teil einer dschihadistischen Welle eingestuft, die sich seit Monaten angekündigt habe. Neben dem Innenminister hat sich auch der Chef der regierenden ÖVP, Christian Stocker, zu Wort gemeldet. Er hat erklärt, dass man politisch alle Hebel in Bewegung setzen müsse, dass solche Horrortaten in Zukunft verhindert werden können. Drastischere Schritte hat der Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, gefordert. Er hat dazu erklärt, Zitat, wir brauchen rigoroses Durchgreifen im Asylbereich und dürfen uns Zustände wie in Villach nicht weiter importieren. Weiter hat er dann für seine restriktive Migrationspolitik geworben. Und ihr merkt hier vielleicht einen kleinen Vergleich zu uns. Nicht nur bei uns ist restriktive Migrationspolitik gerade das Thema der Zeit, sondern eben auch da. Und eventuell könnte man den Vergleich aufstellen, dass überall dort, wo ein Rechtsruck geschieht, sich auch die Themen ändern und Migrationspolitik sich verschärfen soll. Doch dann bleibt immer noch die Frage, ob das wirklich die richtigen Probleme des Landes lösen kann. Ich denke nicht.
Werbung.
Es gibt einen kleinen Zwischeneinschub jetzt gerade und zwar habe ich richtig coole Mitmachmöglichkeiten für euch von Brot für die Welt und darüber wollen wir jetzt mal kurz sprechen. Denn die Bundestagswahlen 2025, das ist ja die Chance, dass ihr mit eurer Stimme die Zukunft gestalten könnt. Wir reden ja hier auch über die Wahlprogramme die ganze Zeit, es geht aber nicht nur um Politik, es geht auch um die Verantwortung, die wir ja auch als Gemeinschaft tragen. Wir werden alle bei der Wahl darüber entscheiden, wie wir in den kommenden Jahren auf die drängendsten globalen Herausforderungen reagieren. Ob die Klimakrise ist, Menschenrechte oder soziale Gerechtigkeit. Wir stehen ja an einem Wendepunkt und müssen entscheiden, wie wir mit den großen Fragen unserer Zeit umgehen. Wird Deutschland zum Beispiel weiterhin eine aktive Rolle beim nötigen globalen Wandel spielen oder ziehen wir uns ins nationale Schneckenhaus zurück? Stellen wir Krisen wie Armut, Hunger und Gewalt etwas entgegen? Wollen wir weiter Menschen unterstützen, die sich unter oftmals großen Risiken für die Demokratie, Umwelt und Menschenrechte einsetzen? Ja, mit eurer Wahl, das wisst ihr, damit könnt ihr etwas ändern. Ihr könnt euch für globale Gerechtigkeit, für den Klimaschutz und für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Ihr schreibt die Welt also nicht ab. Ihr schreibt sie um. Und genauso macht das auch Brot für die Welt. Die Organisation ist Teil einer globalen Bewegung, die sich für Veränderung weltweit engagiert und für eine gerechte Welt eintritt, in der jeder Mensch in Würde lebt und gleiche Rechte hat. Dazu ist es entscheidend, Ressourcen fair zu verteilen und natürlich auch planetare Grenzen zu achten. Mehr Infos zu Brot für die Welt und was es für Möglichkeiten gibt, wie ihr da mitmachen könnt, das findet ihr auf www.brotfuerdiewelt.de/mitmachen. Den Link und alle Informationen findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Weiter geht es nach Deutschland. Nach dem Anschlag in München am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass eine Mutter und ihr Kind am Samstag an ihren Verletzungen infolge des Anschlags gestorben sind. Und viele fragen sich jetzt, welche Konsequenzen aus dem Anschlag gezogen werden. Immer mehr Stimmen äußern sich in dem Zusammenhang auch für Abschiebeflüge nach Afghanistan. Und ihr merkt es, das ist anscheinend so groß, das Thema, dass wir schon das zweite Mal heute drüber sprechen. Und Abschiebeflüge dahin, dann muss man auch einfach erwähnen, dass Ende August 2024 zum ersten Mal seit der Machtergreifung der Taliban wieder ein Abschiebeflug aus Deutschland nach Afghanistan überhaupt geflogen ist. Denn seit 2021 herrscht dort ja die Taliban. Darunter befanden sich damals 28 verurteilte Straftäter, die kein Bleiberecht in Deutschland hatten und gegen die Ausweisungsverfügungen vorlagen. CSU-Chef Markus Söder hat in der Bild am Sonntag wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan jetzt gefordert. Er hat das damit begründet, dass nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden die Täter von Aschaffenburg und München jeweils aus Afghanistan gekommen seien. Dazu hat er erklärt, dass die Bundesregierung die Abschiebeflüge mit den dort herrschenden Taliban verabreden solle. Zwei Sachen möchte ich hier erwähnen. Bei der Debatte wird offensichtlich ein Detail vergessen. Der Täter von München, durch den die Debatte überhaupt befeuert wurde, hat sich legal in Deutschland aufgehalten und auch eine Arbeitserlaubnis besessen. Und auch wenn man mit diesen Forderungen nach Abschiebung nach Afghanistan Stimmung machen kann, ist die Umsetzung gar nicht so einfach, denn dafür muss mit den Taliban zusammengearbeitet werden. KritikerInnen haben schon in der Vergangenheit vor einer Zusammenarbeit gewarnt. Davon könnten sie nämlich profitieren, indem sie dieses als Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit einem westlichen Staat nutzen. Die Taliban haben für die Abschiebung Abschiebeflüge jetzt bereits Bedingungen gestellt. So fordern sie im Gegenzug eine konsularische Vertretung in Deutschland. Dazu hat der Sprecher des Taliban-Außenministeriums Abdul Kahar Balchi erklärt, Zitat, wir haben unsere Bereitschaft gezeigt, die konsularischen Dienste für Afghanen in Deutschland wieder aufzunehmen, die alle Aspekte der Migration abdecken. So könnte die deutsche Politik vor einem Dilemma stehen. Es wird wohl eine der heikelsten Fragen, die auf die künftige Regierung zukommen, ob sie angesichts der immer weiter hochkochenden Debatte um ein härteres Vorgehen gegen Straftäter ohne deutschen Pass einen Deal mit den Taliban eingeht. Und da ich zwei Sachen hier erzählen wollte, folgt nun die zweite. Die Frage, ob man Straftaten begeht oder nicht, hat nichts mit der Staatsangehörigkeit oder dem Pass zu tun, sondern mit den sozialen Lebenslagen, dem Alter und dem Geschlecht. Das sagt der Rechtswissenschaftler und Kriminologe Professor Tobias Singelstein und da ist etwas dran. Ich habe für mein Buch ja sehr viel recherchiert und mich auch mit den Themen Gewalt und Kriminalität auseinandergesetzt und aktuell werden diese Themen ja immer im gleichen Atemzug mit Migration und Asyl genannt, so wie bei den beiden Themen, die wir heute im Podcast hatten. Ich werde keine Gewalttaten von niemandem entschuldigen und wir sind natürlich in Gedanken bei den Opfern. Ich will lediglich ein paar Fakten liefern, damit ihr die politischen Diskussionen einordnen könnt, falschen Aussagen und Studien etwas entgegenhalten könnt und euch, und das ist wichtig, nicht in unmenschlichen Debatten verliert. Ja. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, Gewaltkriminalität ist 2023 gestiegen. Und ja, nicht-deutsche Tatverdächtige sind in der Statistik überrepräsentiert. Hierzu erklärt die Kriminologin und Soziologin Gina Rosa Wollinger, Zitat, eine überproportionale Repräsentation von ausländischen Tatverdächtigen lässt sich nicht durch die Kategorie Ausländer selbst erklären, sondern vielmehr durch kriminologische Faktoren wie den sozioökonomischen Status, Bildung oder eigene Gewalterfahrungen. Und hier muss uns doch direkt etwas auffallen. Den Zusammenhang, den viele suchen, ist nicht Gewalt und Herkunft. Es besteht eher auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen dem Risiko für ein kriminelles Verhalten und Unsicherheit und schlechten Lebensbedingungen. Es kommt nicht darauf an, wo jemand herkommt, sondern auf die Umstände. Expertinnen nennen das kriminologische Faktoren. Das sind zum Beispiel der sozioökonomische Status, Bildung oder eigene Gewalterfahrung. Die Menschen, die mit Migrationshintergrund oder Fluchtgeschichte in Deutschland leben, sind überproportional von solchen Umständen betroffen. Gerade auch Flucht- und Migrationserfahrung wie Krieg, Unterdrückung, Gewalt, das spielt ja alles eine Rolle. Und auch extrem religiöse Weltanschauungen können in Einzelfällen eine Rolle spielen, sind aber kein Hauptfaktor für Kriminalität. Studien zeigen, dass sozioökonomische Benachteiligung und Perspektivlosigkeit oft eine größere Rolle spielen als die Religion selbst. Jedoch entsteht Radikalisierung eben oft dort, wo Menschen sich ausgegrenzt fühlen und keine Zukunftsperspektiven sehen. Meine These wäre an dieser Stelle, man kann Probleme nicht abschieben, egal wie oft man es sagt. Es braucht Lösungsansätze, die sich mit den sozialen Ursachen befassen, psychologische Beratung, Arbeit, Zukunftsperspektiven. Zitat, Geflüchtete mit einer klaren Bleibeperspektive, wie zum Beispiel Syrer, wurden weniger kriminell, da sie Planungssicherheit hatten und sich in der Gesellschaft integrieren konnten. Das belegt eine Studie nach den Fluchtbewegungen 2015-2016. Und noch ein Wort zu diesen ganzen Statistiken, die wir gerade mal sehen und deren Auslegungen. Professor Dr. Bayer, der ist Professor für Kriminologie, der regt an, diese kritisch zu lesen, Zitat, denn die höhere Statistik erklärt sich nicht allein durch das tatsächliche Vorkommen von Straftaten, sondern spiegelt auch die Tätigkeit der Polizei wider, also gegen wen Ermittlungen aufgenommen werden. Wenn das Opfer deutsch und der Täter nicht deutsch ist, wird in 17,4% der Fälle die Polizei gerufen. Sind beide deutsch, nur in 10,5% der Fälle. Was will ich damit sagen? Kriminalität und Gewaltbereitschaft haben nichts mit Herkunft oder Nationalität zu tun. Das wäre eine viel zu einfache Antwort auf ein sehr viel komplexeres Themenfeld. Dass gerade gefühlt alle Themen vermischt werden und einige PolitikerInnen sehr simple Antworten geben, ist zu kurz gedacht. Es wird Sicherheit durch Maßnahmen versprochen, die keine echte Sicherheit bringen. Es wird Wahlkampf gemacht auf dem Rücken von Opfern. Ja, und nach dieser kleinen Ansage brauchen wir auf jeden Fall Good News. Mehr Deutschland-Tickets als Autos wurden in Hamburg verkauft. In Hamburg sind es derzeit rund 924.000 Deutschland-Tickets im Umlauf. Und das sind mehr als die 820.000 zugelassenen Autos. Der öffentliche Nahverkehr gewinnt also an Bedeutung, auch weil Hamburg in den Ausbau investiert. U- und S-Bahn-Strecken wurden verlängert. Die neue U5 soll ab 2040 jährlich rund 100 Millionen Fahrgäste transportieren. Zudem fahren bereits ein Drittel der Busse elektrisch. Langfristig soll die gesamte Flotte emissionsfrei sein. Das ist also ein weiterer Schritt und zeigt vielleicht auch, auf was wir in Zukunft mehr setzen sollten. Und das ist wahrscheinlich mehr der Ausbau von ÖPNV. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Wir hören uns morgen mit dem Wahlprogramm-Check schon wieder. Ich freue mich richtig drauf. Und ihr wisst, irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.